Menschwerdung und Erhöhung Christi. Ich will versuchen, darauf einzugehen. Die erste Frage: War Jesus Christus vor seiner Menschwerdung nicht besser, das heißt in Anführungsstrichen besser, als die Engel und Erbe? Ja, er war höher gestellt als die Engel, bevor er Mensch wurde. Er war der Gott Israels, er war der Schöpfer, er war der Gott des Alten Testamentes. Aber er war nicht Erbe. Er besaß alles von vornherein. Er war der Schöpfer. Er brauchte nichts zu erben. Also er besaß es bereits. Er war der Verwalter des Alls. Zweite Frage: War er vorher, das heißt vor seiner Menschwerdung, nicht zur Rechten Gottes? So wird es nicht ausgedrückt. Wo er genau war, wissen wir nicht. Möglicherweise kann man das so ausdrücken: Zur Rechten Gottes ist ein Ausdruck, der von seiner Erhöhung nach seiner Erniedrigung spricht. Das soll zum Ausdruck bringen, dass er nicht mehr das ist, was er war. Aber vorher war keine Notwendigkeit, einen Unterschied zu machen. Er war nie niedrig gewesen. Was ist anders geworden? Nun, anders wurde es, als er Mensch wurde, zwecks als Vorkehrung des Heils. Dadurch ergibt sich einen Werdegang. Das leitet das Anderswerden ein, sein Menschwerden. Ist Jesus nach seiner Erhöhung höher geworden, als er vorher war? Nein, er ist das. Gott, Jesus ist immer Gott. Er ist nie geringer geworden als Gott. Aber als er ist Mensch geworden und so freiwilligerweise abhängig geworden von Gott als Mensch, als Menschensohn. Und als Menschensohn wurde er geringer als die Engel. Als er erhöht wurde, ging er zurück nach Hause und ist wieder in dieser Stellung nebst Gott. Allerdings ist er als Menschensohn. Im Verlauf der Heilsgeschichte, die setzt sich immer noch fort, die Heilsgeschichte ist noch nicht zu Ende, aber 1. Korinther 15 spricht von einem Abschluss des Werkes Christi. Und dann wird er das Reich dem Vater überreichen und dann wird Gott alles in allen sein oder allem. Ist nicht genau, nicht klar, wie es soll übersetzt werden. Aber es scheint, als ob in Ewigkeit Christus beides ebenbürtig mit dem Vater ist als Gott, aber als Mensch eine gewisse untergeordnete Stellung hat. Das ist schwer für uns zu fassen, aber das scheint aus 1. Korinther 15 jener Stelle zu gehen. Wann wurde er Sohn? Bei der Jungfrauengeburt oder bei der Auferstehung? Beides. Sohn heißt Geborene oder jemand wird geboren, er wird Sohn. Das wird er in der Jungfrauengeburt und dann stirbt er am Kreuz und dann wird er wiedergeboren. Jesus erlebt auch zwei Geburten, nicht wie wir, sondern als Mensch. Er wird zum ersten Mal geboren, wenn er von der Jungfrau Maria und von Gott als Vater gezeugt und geboren wird. Aber er stirbt. Er hört nicht auf, Gott zu sein, aber er stirbt als Mensch. Und wenn er dann aufersteht, wird diese Auferstehung des Leibes in der Offenbarung Kapitel 1 eine Geburt genannt. Er wird aus dem Tode geboren. Deshalb die zweite Geburt und deshalb wird die Auferstehung seine Geburt nach Psalm 2 genannt. Das heißt, heute habe ich dich geboren, heißt es in Psalm 2. Das bezieht die Gemeinde im Neuen Testament auf die Auferstehung. Das heißt, Er wird aus dem Tode hervorgeboren, hervorgebracht, wie in einer Geburt. Aber diese Auferstehung setzt ja natürlich die Jungfrauengeburt voraus. Weil er Gottes Sohn gewesen war, deshalb kann er aus dem Tode hervorgehen. Er ist ja Gott in Menschengestalt. Und so wird er zweimal geboren. Wir kommen zu Hebräer Kapitel 1. Wir sind bei den Zitaten. Unter Arabisch 1, Doppelpunkt. Erstes Zitat, klein a, Doppelpunkt, du bist mein Sohn, ein Zitat aus Psalm 2, Vers 7. Zweites Zitat, klein b, Doppelpunkt, ich werde ihm ein Vater sein, was einmal von Salomo gesagt wird, aber als Vater Jesu betrifft es Jesus. Ein Zitat aus 2. Samuel 7, den Versen 13 und 14. Übrigens schlagen wir diese Stelle auf. Vom Hebräerbrief her lernen wir, oder überhaupt vom Neuen Testament, lernen wir etwas über die Struktur des Alten Testamentes, wenn zitiert wird. Ich denke, das sollte man mehr beachten. 2. Samuel, Kapitel 7, Verse 13 und 14. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Stuhl seines Königreiches bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Und das ist jetzt Abschluss eines Zitates oder eines bestimmten Abschnittes, eines Textabschnittes. Mit dem nächsten Satz sollte ein neuer Absatz beginnen, damit der Unterschied festgestellt wird. Denn was vorangeht, betrifft den Messias. Jetzt spricht er von Salomo spezifisch. Ja. Wenn er eine Missetat tut, das bezieht sich nicht auf den Messias. Von Hebräer Kapitel 1 her müssen wir eine Zäsur hier annehmen. Drittes Zitat, klein c, Doppelpunkt. Alle Engel sollen anbeten. Er ist der Sohn und als Sohn höher denn die Engel. Das haben wir gesehen in den ersten zwei Zitaten. Beim dritten Zitat wird dieses noch verstärkt, indem es heißt, diesen Sohn sollen die Engel anbeten. Wir lesen Vers 6. Wenn er aber, wiederum, vorhatte, den Erstgeborenen in das Weltreich einzuführen, sagt er, und es sollen ihn anbeten alle Engel Gottes. Dieser Vers bereitet dem Ausleger einige Schwierigkeiten. Die erste Frage betrifft die Stellung im Satz des Wortes wiederum. Was will der Schreiber mit diesem Wort sagen? Will er sagen, dass ein weiteres Zitat angezeigt ist? Oder will er, oder ist es Teil des Zitates? Das heißt, wiederum, oder Teil des Inhaltes des Zitates, wiederum wird der Erstgeborene in die Welt geführt. Soll es so heißen, wiederum, wenn er den Sohn, den Erstgeborenen in die Welt führt? Oder soll es heißen, wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in die Welt führt? Das ist die Frage der Stellung dieses Wortes. Ich habe es so platziert, dass es so oder so genommen werden kann, genauso unsicher wie im Grundtext. Damit wir also frei sind und nicht schon von vornherein festgelegt sind, wie der Vers zu lesen ist. Wenn ich lese, wenn er aber, wiederum, dann kann ich das wiederum zum Vorherigen nehmen oder ich kann es zum Nachherigen nehmen. Ich bin also frei, als Laie oder als Studierender noch einmal anzufangen und komme vielleicht dann zu einem richtigen Ergebnis. Weil wir nicht viel Zeit haben in dieser Woche, wir haben nur kurze Tage, muss ich das Ergebnis meines Studiums vorwegnehmen. Ich kann nicht immer mit uns studieren. Ich habe das zum Teil getan gestern, aber ich merke, wir kommen nicht vom Fleck. Ich gebe Ihnen also an dieser Stelle das Resultat, aber Sie können weiter studieren und prüfen, ob es sich so verhält. Aber bevor wir das Resultat in Bezug auf wiederum erfahren oder hören, noch etwas zum Begriff Erstgeborener. Dies ist wohl das erste Mal, dass dieses Wort hier im Brief vorkommt. Soviel ich weiß, war es bis jetzt noch nicht gebraucht worden. Und es erhebt sich die Frage, wieso oder aus welchem Grunde gebraucht der Verfasser dieses Briefes diese Bezeichnung für den Sohn Gottes. Das muss eine Bedeutung haben. Nun, wenn wir Vers 5 noch einmal konsultieren, dann haben wir vielleicht dort einen Wink. Denn zu welchem der Engel sagte er jemals, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Und wenn wir dann noch einmal zurückgehen zu Vers 4, er war besser gemacht worden als die Engel, er war besser geworden, und wir gestern uns sagten, dass das sich wohl auf die Auferstehung bezieht, dann wird verständlich, warum er in Vers 6 ihn Erstgeborener nennt. Das ist einfach die Fortsetzung des Gedankenganges in den Versen 3, 4 und 5. Dieser, der auferstanden war, der erhöht wurde, besser geworden war als die Engel, das ist jetzt nach seiner Auferstehung oder mit seiner Auferstehung der Erstgeborene. Aber warum Erstgeborener? Weil er andere nach sich zieht. Vergleichen wir Römer Kapitel 8, es ist Vers 29, damit er Erstgeborener sei unter vielen Brüdern, heißt es so dort? Ja, ich denke ja. Wir nennen ihn unseren Herrn, aber er hat sich herabgeneigt zu uns, ist einer von uns geworden und ist also in diesem Sinne ein Erstgeborener, weil auch wir aus Gott geboren werden sollen. Er verleiht uns sein Leben. Wir werden also somit seine geistlichen Brüder. Das wird zum Tragen kommen in dem weiteren Verlauf des Briefes. Hier wird das leise angeklungen als Fortsetzung der Verse 4 und 5, aber das wird noch weiter zum Tragen kommen. Erstgeborener, der nächste Begriff ist weltreich. Mit diesem Wort übersetze ich das griechische Wort Oikumene, von dem wir unser deutsches Wort bzw. verdeutschtes griechisches Wort Ökumene haben. Das OI wird zu O-Umlaut, sonst haben wir mehr oder weniger dasselbe Wort. Ökumene ist ein Ausdruck, den die alten Griechen kennen, dürfte wohl damals auf die bewohnte Erde sich bezogen haben, aber ist im Verlauf der Geschichte zu einem technischen, das heißt zu einem spezifischen Ausdruck geworden. Es gab in Griechenland eine Reihe von großen Philosophen. Sokrates gilt als der erste prominente Philosoph. Dann haben wir Platon. Bei ihm betrachtet man oder meint man einen Höhepunkt zu haben in der griechischen Philosophie. Nach ihm kommt Aristoteles, der ähnlich denkt wie Platon, an einigen Stellen umgekehrt, was das Sichtbare und das Unsichtbare betrifft. Platon meint, das Unsichtbare sei das Wichtigere und das Sichtbare wäre ein Abbild. Aristoteles hält das für umgekehrt. Er ist der Naturwissenschaftler und betont also das Sichtbare sehr stark. Aristoteles wird geholt, um Lehrer des Sohnes des Königs von Makedonien zu sein. Das ist Jahre bevor Christus geboren wird. In der Geschichte von Griechenland sind Makedonien und Achaia, die zwei Teile dieses Gebietes, manchmal getrennt, zwei verschiedene Länder, manchmal gehören sie zusammen als Griechenland, als Hellas. Nun, zu einer gewissen Zeit, wo Philipp von Makedonien König des nördlichen Reiches ist, also Makedonien selbstständig ist, da holt Philipp, der Vater, Aristoteles als Lehrer für seinen Sohn Alexander, der ein Jugendlicher ist. Aristoteles hat den Wunsch, dass den Gedanken, es müssten doch alle Völker der Erde in einem Hause untergebracht werden. Mit Haus meint er also in einem Weltreich. Die müssten unter ein Dach kommen. Die müssten nicht so getrennt sein. Interessantes Denken. Fortsetzung des alten Denkens schon wohl vor der Sintflut. Ja? Lasst uns einen Turm bauen, damit wir nicht zerstreut werden. Weltregierung, Zentralisierung. Ja? Das hat seine Geschichte. Der Mensch versucht, das Gericht Gottes zu umgehen beziehungsweise zu negieren. Gott hat absichtlich die Menschen in Familien gesetzt. Und diese Familien sind Kerngruppen von Sippen und weiteren Gruppierungen. Mit dem Abklingen der Sintflut haben wir die Geschichte dieser Familien. Und die ganze Erde wird von Familien, das heißt von Gruppen, von Menschen, die ihre Grenzen haben, bewohnt. Aber sie wollen diese Verteilung überwinden. Sie wollen nicht die Vielfalt der Familien, sie wollen eine große Familie sein, unter einem Dach wohnen. Dazu der Turmbau von Babel. Gott straft dieses Unternehmen und verstärkt seine Absicht, dass Menschen in Gruppen, in Familien, das heißt verteilt wohnen sollen. Nach dem Sündenfall darf der Mensch nicht zu einer Einheit werden. Er muss getrennt leben, damit er nicht sich groß macht in der Masse und sich gegen Gott auflehnt. Die Trennung der Menschen ist als Disziplin gedacht, als Züchtigung des sündhaften Menschen. Die Vervielfältigung der Sprache, also die Einführung vieler Sprachen, soll also diese Zäsur verstärken unter Menschen. Jetzt sind sie gezwungen, auseinanderzugehen. Und dennoch will der Mensch diese Trennung überwinden. Paulus sagt einmal in der Apostelgeschichte 17 in Athen auf dem Areopag, Gott hat Grenzen eingeführt. Grenzen eingeführt. Sprachgrenzen, Landesgrenzen, quer durch Deutschland, quer durch Korea, quer durch Vietnam, quer durch Russland neu. Warum? Steht geschrieben. Warum? Wie? Damit sie ihn suchen. Damit sie nicht von Menschen Hilfe bekommen, sondern isoliert werden und Gott anrufen. Warum führt Gott in die Einsamkeit? Damit wir als Hilflose dastehen. Niemand ist da, der mir hilft. Ich suchte nach jemandem, der helfen wollte. Ich fand niemanden. Ja? Oder Psalm 34. Ich rief den Herrn an und er half. Ja? Als Gott ihn isolierte. Von Menschen Abschnitt. Ja. Der Mensch will immer diese Trennung überwinden. Er will ein Weltreich bauen. Und er tut es wieder. Gorbatschow spricht von einem europäischen Hause. Der Vatikan spricht von einem europäischen Hause. Und jetzt wird dieser Ausdruck in aller Mund geführt. Das europäische Haus, eine neue Ökumene, muss gebaut werden. Aristoteles nannte dieses Haus Ökumene. Bleibe im Hause. Oikos, Haus. Mene, bleiben. Hausbleibe. Das heißt, wohnen unter einem Dach. Heute will man das wieder verwirklichen. Das soll in Europa beginnen und dann über die Welt sich dann ausdehnen. Und es wird zunächst einmal den Menschen gelingen. Aber Gott ist auch dabei, seine Ökumen. Übrigens, die Römer haben diesen Gedanken übernommen. Den Begriff der Ökumene, bei ihnen hieß es Imperium, alle Welt, das heißt, wo die Römer hinkamen und das Land einnommen und Menschen Bürger ihres Reiches wurden. Was geschah dort? Wessen Bürger waren sie dann eigentlich? Der Stadt Roms. Die Stadt Rom war der Ausgangspunkt des Römischen Reiches. Es war ein römisches Reich. Rom war die Weltmacht, eine Stadt. Und wer in dieses Reich kam, wurde Bürger einer Stadt, Roms, der Stadt Roms. Und wo immer man hinkam, war man einfach, egal, sie konnten in eine Gemeindeversammlung kommen in Spanien, in Barcelona oder irgendwohin oder in Griechenland, wo es eine Bürgergemeinde gab. Sie waren sofort dabei. Sie mussten nicht Mitglied werden. Sie waren schon Mitglied der Gemeinde von Rom. Und dies waren nur Sektionen der Gemeinde von Rom. Ekklesia, derselbe Begriff. Ekklesia, Imperium, Weltreich, Ökumene. Im Deutschen Weltreich. Der Mensch hat seine Weltreiche. Die Asiaten hatten sie, die Babylonier hatten sie, die Ägypter vor ihnen, die Babylonier dann, die Medo-Perser, die Griechen, Alexander. Alexander hat das Weltreich zum ersten Mal von Asien nach Europa gebracht. Und seitdem ist der Weltreichgedanke, beziehungsweise die Sache des Weltreiches in Europa geblieben. Und wird auch in Europa bleiben. Aber Gott, wie gesagt, baut ebenfalls sein Reich. Er hat seinen Sohn in das irdische Weltreich eingeführt zu Bethlehem. Er führt ihn wieder in das Weltreich, wenn er ihn auferstehen lässt, in den menschlichen Wohnbereich. Eines Tages wird er ihn einführen in sein eigenes Weltreich. Zukunft. Und jetzt haben wir den Zeitpunkt. Ausleger meinen, und ich schließe mich ihnen an, ich finde das mit der Zeit doch die besseren Argumente, jetzt das Vorwegnehmen des Bibelstudiums. Es sollen ihn anbeten, alle Engel Gottes, ist wohl ein Aufruf oder eine Aussage über das, was bei der Wiederkunft Jesu Christi geschehen soll. Wenn Jesus dort in das Weltreich der Menschen kommt, des Antichristus zum Beispiel, dann wird das Weltreich des Menschen zerbrochen, aufgelöst werden und Christus richtet sein Weltreich auf. Am Ende der menschlichen Weltgeschichte betet man diesen Gottessohn an, auf der Erde und im Himmel. Alle Engel, die himmlischen Boten, beten ihn dann an und auch auf der Erde wird ihm Anbetung gebracht. Weiteres Zitat, klein d. Doppelpunkt. Er macht seine Boten oder seine Engel, aber sie sind Boten. Das Griechische hat kein Wort für Engel. Dafür gebraucht man das Wort für Bote, Angelos. Wir haben ein Wort Engel daraus gemacht. Aber es bedeutet eigentlich Bote. Er macht seine Boten zu Winden, Vers 7. Ein Zitat aus Psalm 104, Vers 4. In unserer deutschen Übersetzung klingt es dort etwas anders. Aber der Hebräerschreiber hat es richtig. Er macht seine Boten zu Winden und seine Dienstleistenden zu einer Feuerflamme. Die sind geschwind wie der Wind und leuchtend wie eine Feuerflamme. Mit einem Wind und mit einer Feuerflamme sind sie zu vergleichen. Das ist das Höchste gleichsam, wozu ein Engel kommen kann. Zu einem schnellen und hellen Boten Gottes. Aber er bleibt ein Bote. Er bleibt ein Bote. Vom Sohn aber, jetzt kommt ein weiteres Zitat, klein e, Doppelpunkt, vom Sohn aber heißt es, dein Thron besteht in Ewigkeit. Der Engel, trotz aller Erhöhung in Dienstbereichen, macht seine Boten zu Winden, zu einer Feuerflamme. Wunderbar, außerordentlich, beachtenswert, aber es hört auf. Er hat seine Grenzen, er bleibt ein Dienender. Aber der Sohn kommt auf die Ebene Gottes. Ja, nicht nur auf die Ebene Gottes. Was heißt es? Vers 8. Auf der anderen Seite, wir fügen hinzu, sagt er, in Bezug auf den Sohn, dein Thron, Gott, besteht in aller Ewigkeit. Ein Zitat aus Psalm 45, den Versen 6 und 7. Gott spricht zu Gott, ähnlich wie in Psalm 110. Gott spricht zu Gott. Gott, der Vater, sagt zum Sohn. Dies ist ein prophetisches Wort zu dem, der später Sohn wird. Dein Thron, Gott. Gott sagt zu Gott, Gott. Dein Thron, Gott, besteht in aller Ewigkeit. Ein Zepter der Aufrichtigkeit ist das Zepter deines Königreiches. So wird es einmal sein. Du liebtest, Vergangenheitsform, Gerechtigkeit und hasstest Gesetzlosigkeit. Wann? Als er hier auf der Erde war und unser Heil vollbrachte. Er blieb sündlos. Er liebte die Gerechtigkeit. Er wollte uns gerecht machen. Dies ist eine Zusammenfassung des Heilswerkes Jesu für uns. Du liebtest Gerechtigkeit in jeder Hinsicht und hasstest Gesetzlosigkeit, hasste unsere Sünde, die aus Gesetzlosigkeit bestand, und nahm unsere Gesetzlosigkeit auf sich, damit wir seiner Gerechtigkeit teilhaftig würden. Deswegen, das wird er wieder in Kapitel 2 sagen, deswegen ist er erhöht, weil er unseren Weg ging. Deswegen Gott, der Vater spricht immer noch zum Sohn, salbte dein Gott dich mit Öl des Frohlockens vor deinen Gefährten. Sind die Gefährten die Engel? Schwer zu wissen, aber möglicherweise denkt er wieder an Vers 4, ja? Weil Jesus sich erniedrigen ließ, aber der Sündlose blieb und Gesetzlosigkeit hasste und dafür unsere Gesetzlosigkeit auf sich nahm, hat Gott ihn erhöht. Der Menschensohn wird erhöht, zur Rechten des Vaters gesetzt und über die Engel gesetzt. Ein Freudenfest wird am Himmel stattgefunden haben, kann ich mir vorstellen. Denn es war ein Freudentag, als Jesus auf die Erde kam. Wo steht das geschrieben? Ja, der Himmel kommt auf die Erde. Ja, und auf der Erde ist dann Freudentag. Ja, es ist gleichzeitig im Himmel und auf der Erde, kann man sagen. Johannes Kapitel 8, glaube ich, ist es. Abraham sah meinen Tag und freute sich. Er sah, Abraham war im Jenseits. Ja? Er ist der Gott Abrahams, Isaak und Jakob, sagt Jesus. Aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Sie leben weiter nach dem Tode. Sie sind nicht Tote, sie sind Lebende. Und weil sie Lebende sind, werden sie auferstehen. Das ist wieder aus Matthäus 22, glaube ich. Ja, diese Auseinandersetzung mit den Sadduzäern da. Das klingt wohl in Johannes 8 an. Abraham lebt in der Ewigkeit. Und als der Tag kommt, wo Jesus geboren werden soll, dann erfährt Abraham das. Jetzt geht der Sohn Gottes und beziehungsweise Jesus, der Gott geht auf die Erde, wird Mensch und freut sich. Jetzt ist es soweit. Seine Verheißung an mich damals, du wirst einen Samen haben, er wird die Welt und so weiter erben. Das fängt jetzt an, sich zu erfüllen und freut sich. Und dann kam er später zurück, Freudenfest des Frohlockens. Werden sie gefeiert haben. Und die Engel haben mitgefeiert, schon hier auf der Erde und sicherlich im Himmel. Dein Thron. Jetzt das nächste Zitat, klein F. Du gründetest die Erde, die Verse 10 bis 12, Zitat aus Psalm 102, den Versen 26 bis 28. Wir lesen aus dem Hebräer Kapitel 1. Du, Herr. Herr steht hier für Gott. Gott bekommt drei große Namen und an diese werden andere Namen gehängt. Gottes drei große Namen sind Elohim, Jahwe und Adonai oder Adon, Adoni. Jetzt das nächste Zitat, klein F. Du gründetest die Erde, die Verse 10 bis 12, Zitat aus Psalm 102, den Versen 26 bis 28. Wir lesen aus dem Hebräer Kapitel 1. Du, Herr. Herr steht hier für Gott. Gott bekommt drei große Namen und an diese werden andere Namen gehängt. Gottes drei große Namen sind Elohim, Jahwe und Adonai oder Adon, Adoni. Du Herr oder Herrscher, der Herr von allem, gründetest am Anfang die Erde. Aber der Hebräerschreiber sagt, das bezieht sich auf den Mensch geworden. Du Herr, gründetest am Anfang die Erde. Er ist also der Schöpfer. Ist Gott alt?
Gott ist ewig.
Wir empfinden das so, wir denken das so, weil inzwischen Altwerden eine bestimmte Definition oder eine bestimmte Konnotation oder eine Bedeutung angenommen hat. Altwerden in sich heißt nur älter werden. Ja. Von seinem Alter? Ja, stimmt, ja, vor den Alten, ja. Und Zuflucht ist beim alten Gott, ja, beim ewigen Gott. Er ist alt. Schon sehr lange ist er schon da. Ja. Adam und Eva hätten alt werden können, aber nicht zerbrechlich. Wenn sie sündlos geblieben wären, wären sie so gesund geblieben, wie sie waren. Ja. Gebrechlichkeit ist nach 1. Mose 3 und Römer 8 die Folge des Sündenfalls. Die Gebrechlichkeit hat Gott eingeführt. Aber sie gehört nicht zum Altwerden von vornherein. Sie gehört jetzt zum Altwerden, weil Gott es in das Älterwerden hineingeführt hat. Die Welt zergeht langsam. Deshalb muss Jesus sich zusammenhalten. Du trägst alles mit deinem Wort, damit es nicht auseinanderfällt. Denn es droht auseinanderzufallen. Gott hat den Riss eingeführt in 1. Mose 3, nach dem Sündenfall. Übrigens, die Welt ist nicht eine gefallene Welt. Das sagt die Bibel nie. Die Theologen sagen das und wir sagen es ihnen zu oft nach, nicht wahr? Wer ist gefallen? Adam und Eva, aber nicht die Welt. Paulus sagt ausdrücklich, nicht von sich aus, das kommt nicht wegen der Welt, dass sie die so gekennzeichnet ist, charakterisiert ist von diesem Riss, von dieser Vergänglichkeit, dieser Nichtigkeit. Diesen Riss, diesen Herbst hat Gott in die Welt eingeführt, als Antwort auf den Sündenfall. Aber diese Handlung ist nicht ein Lapsus, das ist das lateinische Wort für Fall und ist ein Schuldbegriff. Aber die Welt hat keine Schuld. Keine Schuld. Sie leidet mit uns, seufzt mit uns, aber wird, wenn wir befreit werden von unserer Schuld, dann nachgezogen in der Heilsgeschichte. Also, hier wird vorausgesetzt, dass Altwerden mit sich Vergänglichkeit bringt. Ja? Das wird hier vorausgesetzt. Aber an und für sich ist Altwerden, bringt es nicht notwendigerweise mit sich die Vergänglichkeit. Nur ein kleiner Hinweis. Und alle werden alt werden, in diesem Sinn, also wie wir es normalerweise auffassen, also sie werden vergehen, wie ein Kleid. Und du wirst sie, wie man es mit einem umgeworfenen Kleidungsstück tut, aufrollen. Es ist fertig. Es hat seinen Dienst getan, jetzt rollt man es auf und legt man es auf die Seite. Jesus, unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, zweite Person der Dreieinigkeit Gottes, wird dieses tun. Er ist so groß, trotz seines Menschseins. In seinem Geist ist er allgegenwärtig. Er ist so groß, dass er nebst unserem Universum, das wir für als unendlich empfinden, er nimmt das mit seiner Hand, rollt es auf und sagt, hast deinen Dienst getan. So groß, sagt der Hebräerschreiber, ist der, den ihr für niedrig haltet und ihr denkt, das ist doch ein kleiner Jesus? Nee. Ich will euch vom Alten Testament her zeigen, aus eurer Bibel gleichsam, ja, wer der ist, der am Kreuz verachtet wurde und von unserem Volk verachtet wurde und abgewiesen wurde. Gott hat ihn erhöht. Und eines Tages wird alle Welt das merken. Aber du bist derselbe, Entschuldigung, wirst aufrollen und sie werden was? Wie steht's jetzt? Verwandelt. Verändert, verwandelt werden, nicht zergehen oder vergehen, zergehen schon, Entschuldigung, aber nicht vergehen. Das heißt, Offenbarung 22 Anfang, ja? Himmel und Erde waren vergangen und es war ein neuer Himmel und eine neue Erde, aber nicht ins Nichts aufgelöst, sondern verwandelt. Dieser Vers lehrt uns, zusammen mit ein oder zwei anderen Stellen, ungefähr ein oder zwei anderen Stellen, dass die Neuschöpfung nicht eine Schöpfung aus dem Nichts ist. Übrigens sagt die Bibel auch nicht, dass die erste Schöpfung so geschaffen wurde. Für unsere Begriffe ist es aus dem Nichts. Aber der Hebräerschreiber sagt im Kapitel 11, es ist nicht so. Er sagt nur, sie wurde geschaffen nicht aus dem, das man sieht. Ja? Ist eigentlich eine Verneinung, nicht eine bejahende Formulierung. Also, wie bitte? Er trägt alle Dinge jetzt, heute mit Ah, so, ja, danke. 2. Petrus 3, der Ausdruck dort heißt eigentlich zergehen, glaube ich, atomisieren. Das ist noch eine Stelle, ja. Und dann eine weitere, 1. Korinther 15, da haben wir nicht eine Beschreibung des Vergehens der Welt, sondern da haben wir die Analogie, das heißt ein Vergleich oder ein Beispiel. Wenn Paulus vom Menschenkörper sagt, dass er wie eine Saat gesät wird, und da der menschliche Körper ein Teil, ein Exemplar ist der ganzen Schöpfung, hat man hier ein Bild davon oder kann man sich eine Vorstellung davon machen, wie das am Ende der Welt geschieht mit der Neuschöpfung. Wie eine Saat wird ein Kleinstteil gesät, der größere Teil kann dahin, die Form wird nicht übernommen, das heißt, Entschuldigung, die Kleinstteile, also eine Saat wird gesät und aus dieser Saat wird dann eine neue Welt gemacht, wie ein neuer Körper. Aber du bist derselbe, er wird nicht verwandelt, er wird nicht verändert, er bleibt unveränderlich, er wird nie alt, in dem Sinne, dass er zerbrechlich würde. Und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Als Auferstandener ist er ein Vollkommener. Das war das 6. Zitat. Und jetzt kommen wir zum 7. Klein g. Setze dich zu meiner Rechten. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir als Schemel deiner Füße gelegt habe. Dieses Zitat stammt aus Psalm 110, Vers 1. Der Schreiber gibt jetzt seinen Kommentar dazu in Vers 14. Sind sie nicht alle dienstleistende Geister, die zum Dienst ausgesandt werden, derer wegen, die das Heil zu erben haben? Ein befrachteter Vers, ein gefüllter Vers. Sind sie nicht alle dienstleistende Geister? Ja, das sind sie. Die zum Dienst ausgesandt werden, wem zu dienen? Denen, die das Heil zu erben haben. Erben. Das Wort hatten wir schon einmal. Nicht wahr? Jetzt schon dienen Engel nicht nur dem Erlöser, das hat er gesagt. Vers 6. Jetzt schon dienen Engel nicht nur dem Erlöser, sondern auch den Erlösten. Und wenn diese das künftige Heil erben, werden sie, das heißt die Erlösten, zusammen mit dem Erlöser über die Engel gestellt sein. Interessantes Bild. Der Erlöser, Gottes Sohn, wird niedriger als die Engel, um uns gleich zu werden. Wir sind unter den Engeln. Er wird höher, denn die Engel gestellt. Wir sind aber immer noch hier. Weil er so hoch ist, dienen die Engel ihm und beten ihn an. Und im letzten Vers des Kapitels, nachdem er Jesus so hoch gehalten hat, zeigt er den Lesern, schaut einmal, dort ist Jesus. Und wir? Und wir? Schaut einmal, diese Engel, die unserem Herrn dienen, die dienen auch uns. Kleiner Wink. Ein Anzeichen, eine Prophetie. Wir sind mit dem verbunden, der dort erhöht ist. Und wenn die Engel uns dienen, dann ist das schon eine kleine Ansage. Ja? Wir werden auch erhöht werden über sie. Nicht, dass sie uns anbeten werden, es bleibt einer Gott. Ja? Aber wir werden auch erhöht. Davon wird im nächsten Kapitel die Rede sein. Ja? Aber zuerst muss er uns eine Aufforderung erteilen und dann will er davon sprechen, warum Jesus so niedrig war, warum es so scheint, als ob er nicht hoch war, und dann kann er wieder zu seinem Thema kommen. Wir kommen also bevor das, wir das tun, müssen wir noch etwas nachholen. Unter Groß A, Doppelpunkt, sprachen wir über die Zitate. Wir haben noch kurz über den Zitierten zu sprechen. Zitate sind Zitate von jemandem. Wer hat die ganze Zeit gesprochen? Groß B, Doppelpunkt, der Zitierte. Wer hat in diesen Zitaten gesprochen? Nun gehen wir zurück zu den Versen 5, 6 und 7. Denn zu welchem der Engel sagte er jemals? Wer? Er ist ein Fürwort. Ein Fürwort hat keine Eigenständigkeit von zu Hause aus. Es wechselt die Bedeutung je nach Antizedenz, das heißt Bezugswort, das ihm vorangegangen ist. Er bezieht sich auf jemanden. Wer ist das? Wie? Gott. Zu welchem der Engel sagte er, Gott, das ist das Thema gewesen, du bist mein Sohn und so weiter. Und wiederum heißt es, ich werde ihm ein Vater sein. Wer? Gott. Vers 6. Und wenn er aber, Gott, wiederum vorhat den Erstgeborenen, sagt er, Gott, und es sollen ihn anbeten alle Engel. Vers 7. Auf der anderen Seite sagt er, Gott, der Jesus zum Sohn hat und er ist sein Vater, sagt er in Bezug auf die Engel, der seine Boten zu Winden macht und so weiter. Vers 8, auf der anderen Seite in Bezug auf den Sohn, wir füllen aus, sagt er, Gott. Also auch 8 und 9 sind Zitat von Gott. Und weiter zitiert er, du Herr, so spricht Gott zu seinem Sohn, der auch Gott ist, gründetest am Anfang die Erde. Vers 13, in Bezug auf welchen der Engel sagte er, also immer noch Gott, jemals setze dich zu meiner Rechten. Ganz offensichtlich, es ist Gott, der spricht, ja, und so weiter. Die ganzen 7 Zitate sind Wort Gottes. Gott spricht zum Sohn. Wenn die Schrift spricht, und dies waren ja Schriftzitate, der Schreiber hat sie aus der Bibel der Leser geholt, aus dem Alten Testament. Aber wo die Schrift spricht, sagt der Schreiber, das wird er später wieder sagen, da spricht Gott. Die Leser sollen von Anfang an des Briefes, vom Anfang des Briefes an wissen, Gott hat gesprochen. Er selbst hat Jesus hochgehalten. Wollen wir weniger tun? Das ist die leise Frage. Ja. Wollen wir weniger tun? Jetzt sehen wir den Sinn des Anfanges des nächsten Kapitels. Das heißt, wir bekommen jetzt die Bedeutung mit nach diesen Ausführungen in Kapitel 1. Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten.